Ja, ich grüße euch auch ganz herzlich in den Namen Jesu Christi. Ich freue mich, heute hier zu sein. Vielleicht für die meisten kennen mich ja nicht. Wir kommen aus Soltau. Wir haben dort eine kleine, also ungefähr dieser Größe, vielleicht ein bisschen größer, internationale Christengemeinde. Die ist so vor ungefähr 15 bis 20 Jahren entstanden. Mehr oder weniger durch einen Hauskreis, durch einige Familien, die sich damals bekehrt haben und ist dann aufgewachsen, sodass wir auch eigene Räumlichkeiten bekommen haben und sind, wie gesagt, international. Also der Name ist schon bewusst so gewählt, weil einfach auch sehr viele Nationen dort sind, um die 14 bis 15 Nationen. Das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen spannender, aber das ist das, was die Bibel sagt, dass mein Bethaus wird ein Haus für alle Nationen sein. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir unsere Einheit, die wir im Glauben haben sollen, nicht darunter oder darin definieren, dass wir eben vielleicht eine Kultur, eine Nationalität oder andere Dinge sind, die uns verbinden, wie in so einem, sage ich mal, Hobbyverein, sondern dass unsere Einheit durch etwas ganz anderes definiert wird. Eben, dass unterschiedliche Kulturen und Nationen dennoch eine Einheit sind in Christus, weil Christus ist der, der unsere Einheit definiert. Ich bin 29 Jahre alt, bin verheiratet, meine Frau ist heute auch dabei, wir haben einen Sohn. Und ja, so viel erstmal zu mir. Viel wichtiger ist, dass wir zum Wort Gottes kommen. Vielleicht, wenn ihr Freudigkeit habt, können wir nochmal aufstehen und kurz für das Wort beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns begnadigt hast in deinem geliebten Sohn. Wir danken dir, dass du uns geliebt hast und dass du das Höchste und das Wertvollste gegeben hast. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du den Willen deines Vaters ausgeführt hast und gehorsam warst bis zum Tod am Kreuz. Und wir danken dir, dass du uns auch heute segnen möchtest, dass du dein Wort öffnen möchtest, Herr. Bitte rede du zu unserem Herzen. Du weißt, was wir brauchen. Du kennst unsere Not, du kennst unsere Herzen. Wir bitten dich, dass du redest und dass wir hören können. Wir danken dir, Vater, in deinem heiligen Namen, im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Ja, ich bin so ein Stück weit heiser. Wir hatten hier gestern einen Missionseinsatz in Pforzheim. Und wenn man dann natürlich den ganzen Tag so spricht und es war ein bisschen kalt, dann wird man heiser. Es war ein sehr gesegneter Einsatz. Also ich kann nur ermutigen, auch hier in Pforzheim aktiver zu sein. Es waren wirklich gute Gespräche. Einige junge Seelen, die sehr interessiert waren, die sich auch entschieden haben für den Herrn. Wir hoffen natürlich, dass es auch durchgedrungen ist. Und ja, wir erfahren wirklich immer wieder Segen, wenn wir hier in der Stadt sind. Betet weiter für eure eigene Stadt. Ich habe heute ein Wort auf dem Herzen aus der Offenbarung, Kapitel 3. Es geht um ein Sendschreiben. Und wir wissen, in den Sendschreiben, da sehen wir, wie Gott uns sieht. Und das ist ganz wichtig, weil es kann durchaus sein, dass man sich selbst beurteilt, auch innerhalb einer Gemeinde, aber auch für jeden persönlich, in seinem eigenen persönlichen Glaubensleben. Man beurteilt oder reflektiert sich selbst und hat gewisse Schlussfolgerungen über sich selbst oder über die Gemeinde, über seine Gemeinde, je nachdem, von welchem Stand aus wir schauen. Aber es muss nicht immer sein, dass eben diese Schlussfolgerung richtig ist. Und das sehen wir in den Sendschreiben ganz deutlich, zum Beispiel die Gemeinde Laodicea, die hatte auch eine Meinung über sich selbst. Und der Herr Jesus sagt dort, du sprichst in deinem Herzen, ich bin reich und habe Überfluss. Also es war ihre eigene Meinung über sich selbst. Und dann kommt aber die Blick oder die Sichtweise Gottes auf diese Gemeinde. Und dann heißt es, du erkennst aber nicht, dass du arm, blind und entblößt bist. Also wir sehen, es kann manchmal so weit auseinandergehen, unsere eigene Beurteilung von der Beurteilung Gottes. Und das ist, denke ich, schon sehr ermahnend für einen jeden von uns. Paulus sagt das in 1. Korinther 4,4, ich bin mir selber keiner Schuld bewusst, aber das langt mir nicht, denn Gott ist es, der mich beurteilt. Und das ist ganz wichtig, immer wieder sich selbst so zu sehen, wie Gott einem sieht. Das kann, das fängt schon bei der Bekehrung an. Wir haben ja von dem Bruder gehört, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, keiner, der verständig ist, auch nicht einer. Also auch bei der Bekehrung fängt es an, dass man überhaupt erstmal überführt wird und anfängt, sein eigenes Leben so zu sehen, wie Gott es sieht. Und es kann sein, dass da eine sehr selbstgerechte Person ist, die unter das Wort kommt, es wird das Evangelium gepredigt und auf einmal merkt diese Person, ja, ich dachte immer, ich wäre gerecht und ist alles in Ordnung und jetzt sehe ich auf einmal, wie Gott mich sieht. Und wenn ich glaube, dann nehme ich das eben an, nehme diese Beurteilung Gottes an und beuge mich darunter. Aber das ist nicht nur bei der Bekehrung so, das findet natürlich auch statt, wenn ich dann Jesus angenommen habe, wiedergeboren bin. Und auch da muss ich lernen, mich so zu sehen, wie Gott mich sieht. Was meine ich damit? Wenn wir in die Bibel schauen, Epheser 1 zum Beispiel ganz detailliert, wie sieht Gott uns in seinem Sohn Christus als heilig, als tadellos, als rein und so weiter. Und wir kennen das, wenn wir einfach mal betrachten, was wir in Christus und durch Christus erlangt haben, die wir jetzt in Christus sind. Und auch damit haben viele Christen Probleme, sich so zu sehen, wie Gott einem sieht, nicht nur als Sünder, sondern eben auch als Kinder Gottes, innerhalb dieser Sohnschaft Gottes, als Erben Gottes, den Reichtum des Christus, den wir empfangen haben. Vor kurzem hatte ich erst ein Gespräch mit einem Bruder und der sagte, das fällt mir sehr schwer, mich so zu sehen, weil ich merke, ich bin ja noch gar nicht so, wie Gott mich da eigentlich beschreibt. Und das ist ja klar, in unserem Wandel sind wir alle noch am Wachsen und müssen uns korrigieren und lernen von dem Herrn. Und ja, aber schlussendlich sehen wir schon eine Sichtweise, wie Gott uns sieht in seinem Sohn Christus Jesus als Leib Christi. Und das ist ein Riesenvorrecht und kann wirklich eine große Hilfestellung sein, gerade wenn man da auch Probleme mit hat und immer wieder irgendwie Selbstanklage auch im Herzen hat. Dann kann es eine große Hilfestellung sein. Und in der Offenbarung Kapitel 3 wollen wir uns die Gemeinde Sardes angucken. Und auch dort offenbart Gott, wie er eben diese Gemeinde sieht. Und ich lese einfach mal ab Vers 1. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Wenn du nicht wachst oder wach wirst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und das hoffe ich, dass wir auch heute hören, ja, was der Geist durch das Wort Gottes uns sagen möchte. Also zuallererst, wie auch in den anderen Sendschreiben, wird der beschrieben, der da spricht. Wir sehen ganz klar, der Sprechende ist der Herr Jesus. Er, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat, er spricht. Und das ist ganz wichtig, das erstmal zu erkennen. Weil Paulus sagt an einer anderen Stelle, den Menschen wurde das Gleiche, ich glaube im Hebräerbrief, das gleiche Wort verkündigt, aber es hat jenen gar nichts gebracht. Weil es eben nicht mit dem Glauben verbunden war, dass das Gottes Wort ist, was dort gepredigt wird und nicht nur ein Menschenwort ist. Also es hat gravierende Auswirkungen, wenn ich nicht mehr betrachte, wer da spricht. Und es geht jetzt in erster Linie gar nicht darum, dass ich hier spreche, sondern es geht um die Worte Gottes, die wir hier anhören. Es ist der Herr Jesus, der diese Worte, die wir gerade gelesen haben, spricht, der das Wort Gottes selbst ist, der das Haupt des Leibes ist, der dieses Anrecht und Vorrecht hat, klare Beurteilung über seinen eigenen Leib, über seine Gemeinde zu geben. Und er fängt damit an, ich kenne deine Werke. Es ist einerseits eine große Ermutigung, das zu wissen, dass Gott alle unsere Werke kennt. Denn es gibt viele Werke, die du vielleicht getan hast, die kein anderer gesehen hat, ob in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde, Werke, die im Verborgenen geschehen sind, die vielleicht einem auch etwas gekostet haben und Mühe bereitet haben, aber eben Werke, die kein anderer gesehen hat. Und doch dürfen wir ermutigt sein, der Herr kennt diese Werke. Der Herr kennt alle unsere Werke, ob sie im Verborgenen geschehen oder auch im öffentlichen Rahmen. Der Herr kennt die Werke. Und das heißt an einer anderen Stelle, selbst wenn wir jemandem ein Glas Wasser geben, um Christi willen, selbst das wird uns vergolten werden. Der Herr kennt unsere Werke. Andersrum ist es auch eine sehr starke Ermahnung für uns, zu wissen, ja, der Herr kennt unsere Werke, weil wir eben nicht nur gute Werke tun, sondern oftmals auch Dinge tun, die eben nicht gut sind, die nicht zu einem Christen passen würden. Und oftmals sind wir dann geneigt, diese Werke ein Stück weit zu verbergen. Es heißt ja im Johannesevangelium Kapitel 3, wer das Böse tut, der hasst das Licht, er kommt nicht zum Licht. Also das ist irgendwo in der menschlichen Natur drinne. Es kostet einen immer wieder Überwindung, wenn man etwas getan hat, was nicht richtig war, sich jetzt diesem Licht Gottes zu nahen, sich in das Licht Gottes zu stellen. Unser Fleisch würde es viel mehr gefallen, sich einfach zu verbergen, eben nicht in das Licht Gottes hineinzukommen. Aber wir wissen, Heilung und Vergebung und Wiederherstellung kann nur stattfinden, wenn man bereit ist, sich in das Licht Gottes zu stellen. Im Psalm 33 heißt es, Vers 14, Vers 13 lese ich auch mal dazu, der Herr schaut herab vom Himmel, er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seiner Wohnung schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihnen allen das Herz gebildet hat, er gibt auch Acht auf alle ihre Werke. Der Herr kennt unsere Werke. Der Herr ist nicht passiv. Er sieht alles, was getan wird, weltweit, auch bei seinen Kindern, in seinen Kindern, in unserem Herzen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Wahrheit, weil oftmals vergisst man eben genau diese Wahrheit, dass der Herr da ist und dass der Herr sieht. Ein Bruder sagte einmal, Gottesfurcht bedeutet es, in dem Bewusstsein seiner Gegenwart zu leben. Gottesfurcht bedeutet es, alle Zeit in dem Bewusstsein seiner Gegenwart zu leben, dass er da ist. Und ich denke, gerade die als Arbeitnehmer, wenn wir in unserem Arbeitsverhältnis sind, dann können wir schon durchaus verstehen, was damit gemeint ist. Wenn der Chef da ist, wird oftmals anders gearbeitet, wie wenn der Chef nicht da ist. Also, und das ist auch in dem Verhältnis zu Gott so. Wenn ich in dem Bewusstsein bin, dass Gott eben sieht, dass er alle Werke kennt und dass er da ist, dann kann es sein, dass ich oftmals Dinge anders tun würde, als wie ich sie vielleicht getan habe, oder anders sprechen würde, als wie ich vielleicht gesprochen habe, weil ich eben in diesem Bewusstsein bin, der Herr Jesus ist da. Er hört mich, er sieht mich. Die Person, über die ich gerade gesprochen habe, hat es vielleicht nicht gehört, aber der Herr Jesus hat es eben gehört, was ich gesprochen habe. Hiob 34, Vers 21, denn seine Augen sind auf die Wege des Menschen gerichtet und er sieht jeden Schritt, den einer macht. Es gibt keine Finsternis und keinen Todesschatten, wo die Übeltäter sich verbergen könnten. Er sieht jeden Schritt, den einer macht und wir können uns nicht verbergen. Ich denke, ein bekannter Psalm 139, wo wir einen Menschen sehen, der diesen Psalm schreibt, der durchdrungen ist von einem Gedanken, von der Gegenwart Gottes. Durchdrungen von der Gegenwart Gottes. Er weiß selbst die Worte, die ich ausspreche, wusste er von vornherein, wo sie noch nicht mal auf meinen Lippen waren. Die Gedanken kennt er von Ferne. Wohin sollte ich gehen? Wohin sollte ich fliehen von deinem Geist? Also wir sehen da wirklich eine Person, die eben von diesem Gedanken durchdrungen ist. Und wir wissen, wie auch David sein Leben gelebt hat. Jeremia Kapitel 16, Vers 17, denn meine Augen sind auf alle ihre Wege gerichtet. Sie sind nicht verborgen vor meinem Angesicht. Und ihre Schuld ist nicht verhüllt vor meinen Augen. Meine Augen sind auf alle ihre Wege gerichtet. Und ja, auch sieht er die Schuld. Auch das ist nicht verborgen, auch wenn ich es verbergen möchte. Aber es ist nicht verborgen vor den Augen des Herrn. Er hat Augen wie Feuerflammen, sagt die Bibel. Und er sieht ganz, ganz tief hinein. Er sieht die Absichten unseres Herzens, warum wir gewisse Taten und Werke tun. Er kennt, weiß genau, was unsere Motivation, unsere Intention ist, warum wir etwas tun. Und das muss uns einfach bewusst sein in der Nachfolge. Der Herr sieht es. Psalm 94 wird jetzt von einem oder von den Gottlosen geschrieben. Vers 1 bis 5 oder bis 6 beschreibt er eben, wie die Gottlosen handeln. Und hier wird eine interessante Eigenschaft genannt. Vers 7. Und dann sagen sie, also die Gottlosen, und damit meine ich jetzt nicht gottlose Menschen, die nicht an die Existenz Gottes glauben. Wenn die Bibel über Gottlose spricht, dann meint die Bibel nicht immer Menschen, die nicht an Gott glauben, sondern eben die einfach gottlos leben, gelöst von Gott leben. Und da heißt es in Vers 7, und dann sagen sie, der Herr sieht es nicht und der Gott Jakobs achtet nicht darauf. Also wir sehen genau das Gegenteil. In der Gottlosigkeit lebt man eben nicht in dem Bewusstsein seiner Gegenwart. Man sagt sich im Herzen oder man denkt es, der Herr sieht es nicht, der Gott Jakobs achtet nicht darauf. Da ist eine ganz andere Haltung. Und das Resultat davon sind natürlich gottlose böse Werke. Das sind nicht, wie gesagt, nicht nur für Menschen, die nicht an die Existenz Gottes glauben, sondern das spricht ja heute zu uns allen. Das Wort Gottes will zu uns sprechen, will, dass wir das Wort für uns persönlich annehmen. Und ganz sehr häufig ist es so, wenn eben Böses aus uns herauskommt, dann, weil wir nicht in der Haltung waren, Gott ist da und Gott sieht es, sondern in der Haltung, der Herr sieht es nicht. Und der Gott Jakobs achtet nicht darauf. Zurück zur Offenbarung 3. Ich kenne deine Werke. Und jetzt kommt eine Schlussfolgerung. Also Gott schaut auf die Werke dieser Gemeinde. Gott schaut auf unser eigenes Leben. Und jetzt kommt eine Schlussfolgerung von dem Ganzen. Und die Schlussfolgerung ist diese. Du hast den Namen, dass du lebst. Und bist doch tot. Und die Frage ist, was würde Gott über mein Leben, über meine Gemeinde schlussfolgern? Wir sollten uns diese Frage stellen. Gerade wenn wir in die Sendschreiben blicken, wie eben Gott die Gemeinden betrachtet und die Gemeinden es oftmals gar nicht erkannt haben. Ich kenne ja die Gemeinde hier nicht. Gott sei Dank, weil oftmals, wenn man dann so ein Wort predigt, dann gibt es manchmal gewisse, ja, okay, vielleicht meint er das und das, aber ich kenne ja die Gemeinde nicht und den Kontext nicht. Manchmal ist es auch sehr gut, kann man neutraler einfach reden und predigen. Und hier wird eben eine Schlussfolgerung über eine ganze Gemeinde gesagt. Und wie gesagt, das können wir auch persönlich auf unser eigenes Glaubensleben übertragen. Die Schlussfolgerung, nachdem Gott die Werke dieser Gemeinde und meine persönlichen Werke sieht, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Und das ist eine wichtige Tatsache. Wir unterscheiden zwischen Stellung und Wandel, aber wir können es nicht voneinander trennen. Wir können nicht sagen, ach weißt du, egal was du tust und machst, aber deine Stellung ist ja so. Wir sehen, das ist miteinander verknüpft. Wir sehen das an unzähligen Stellen. Der Herr Jesus, Johannes Kapitel 8 müsste das sein, wo er die Werke der Juden sieht und er sagt, ihr seid nicht Abrahams Kinder, ihr habt den Teufel zum Vater, denn ihr tut die Werke eures Vaters. Also wir sehen, das ist nicht eine Wahrheit, die voneinander getrennt ist. Es ist miteinander verbunden. Er sieht das Leben und die Werke dieser Menschen und er schlussfolgert daraus ihre Stellung, die sie haben. Und das Gleiche sehen wir auch hier. Er schaut die Werke und die Taten dieser Menschen an und gibt eine Schlussfolgerung ab über sie. Es ist ja leider heute so, wenn man zu oft dieses Wort Werke benutzt, wird man schnell in eine gewisse Schublade gesteckt. Ja, der ist wahrscheinlich werksgerecht oder er hat die Gnade nicht ganz verstanden. Aber eben die Bibel spricht sehr viel von Werken. Die Bibel spricht sehr viel von Taten, das können wir nicht verschweigen. Die Bibel spricht auch sehr viel von Gnade. Aber die Bibel spricht auch von Werken sehr viel. Und wir sehen hier, es ist miteinander verknüpft, die Schlussfolgerung dieser Gemeinde aus den Werken und aus den Taten dieser Gemeinde. Also du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Und dann geht es weiter. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Also er spricht über einen toten Zustand. Und dann spricht er über einen schlafenden Zustand. Auch danach im Vers 3 sehen wir das, wenn du nicht wach wirst, so werde ich über dich kommen. Und das ist auch bewusst so. Auch im Epheserbrief Kapitel 5 heißt es, wache auf, der du schläfst und stehe auf aus den Toten. Wir sehen, der tote Zustand wird mit einem Schlafzustand verglichen. Und das ist ja ganz logisch, wenn wir zwei Menschen irgendwo in der Ferne sehen, sie liegen, der eine ist vielleicht am Schlafen, der andere ist tot, würde man in erster Linie gar keinen Unterschied sehen. Vielleicht, wenn man näher rangeht, hört man vielleicht bei dem einen noch Geräusche, bei dem anderen nicht mehr, aber in erster Linie sieht man keinen großen Unterschied. Und das ist eben so, wenn auch ein Kind Gottes schläfrig geworden ist im Glauben, dann kann es sein, dass man in seinem Leben gar keinen großen Unterschied mehr sieht, als einen, der wirklich im Tode ist, dass man da keine große Trennung mehr sieht. Man hat vielleicht angefangen, genauso zu reden, wie die Welt redet und das zu tun, was die Welt tut. Und das kann sein und ich kann selber davon Zeugnis geben, als ich auch mal in so einem Zustand war, dass man eigentlich keinen großen Unterschied mehr gesehen hat zwischen eben einem Toten und einem Schläfrigen. Aber hier wird ein klarer Auftrag gegeben, werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben. Vielleicht bevor wir dahin kommen, Vers 1 nochmal über diese Schlussfolgerung. Du hast den Namen, dass du lebst und du bist doch tot. Der Name, dass du lebst, also hier ist ein Bekenntnis da, aber du bist doch tot. Und das sehen wir oftmals auch im Alten Testament, Jesaja Kapitel 29, vielleicht können wir das einmal aufschlagen. Jesaja 29, Vers 13. Weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Oftmals, wenn der Herr Israel anspricht, spricht er sie als mein Volk an. Aber wir sehen, hier heißt es dieses Volk. Das gleiche können wir auch im Malachi lesen, im Propheten Haggai lesen, dass er eben sagt, dieses Volk. Er spricht sie nicht als mein Volk an. Also es gab Zeiten, wo sich Gott mit seinem Volk nicht mehr identifizieren konnte. Er hat sie angesprochen als dieses Volk, nicht als mein Volk. Und hier auch eben, er spricht sie als dieses Volk an. Warum? Weil er sagt, ihre Furcht vor mir ist nur angelerntes Menschengebot. Mit ihrem Mund ehren sie mich, aber ihre Herzen sind fern von mir. Du hast den Namen, dass du lebst und du bist doch tot. Auch im Markus-Evangelium gibt es eine interessante Stelle dazu. Markus Kapitel 11. Vers 12. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Und als er von ferne einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Jesus sieht von Weitem einen Feigenbaum, der Blätter hatte. Die Blätter bekennen ja etwas, dass eben dieser Feigenbaum nicht tot ist, sondern sie bekennen Leben. Da, wo Blätter sind, da ist Leben. Und da geht der Herr Jesus hin, er sucht die Frucht und er findet keine Frucht. Es heißt hier zwar, denn es war nicht die Zeit der Feigen, in der Schlachter ist unten eine Fußnote, dass die Zeit der Feigen später war, aber dass man schon gewisse kleinere, so Frühfeigen, Knospen sehen konnte. Das heißt, man konnte schon sehen, ob da noch Frucht kommt oder nicht. Und er geht hin, er sieht die Blätter, geht hin, sucht nach Frucht und findet keine Frucht. Du hast den Namen, dass du lebst und du bist doch tot. Die Blätter gaben ein Bekenntnis von Leben, aber es war keine Frucht sichtbar. Und lassen wir uns doch, Geschwister, nicht täuschen durch gewisse Bekenntnisse einfach, die gegeben werden. Schlussendlich sagt die Bibel, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Es geht hier nicht nur um einen reinen Bekenntnisglauben. Das ist so ein bisschen islamische Theologie. Im Islam geht es darum, spreche einfach dieses Bekenntnis und alles ist gut. Du kannst danach tun und machen, was du willst. Okay, es kann sein, dass du ein paar Jahre in die Hölle kommst, aber weil du dieses Bekenntnis gesprochen hast, wirst du immer nach einer x Jahre, wo du deine Sünden sozusagen abbezahlt hast, wieder in den Himmel kommen. Also es geht rein um ein Bekenntnisglauben. Einfach nur gewisse Wahrheiten des Islams zu bekennen und dann ist alles gut. Und oftmals fangen wir oder gehen wir Christen auch in diese Richtung. Und wir sehen eben, dass unser Glaube ist nicht nur ein Bekenntnisglaube, wo man einfach nur gewisse Punkte bekennt und dann ist alles schön und gut, sondern wir sehen hier, es geht schlussendlich um die Frucht. Und jetzt stell dir mal vor, du bist dieser Feigenbaum. Findet der Herr Jesus die Frucht in deinem Leben, die er sucht? Findet der Herr Jesus die Frucht in deinem Leben, die er sucht? Er hatte Hunger. Ihn verlangt es danach. Das ist Speise für unseren Herrn. Wenn Frucht aus unserem Leben kommt, das gefällt ihm. Er hat Hunger, er verlangt danach. Ihm geht es nicht nur um Bekenntnisse. Ihm geht es schlussendlich um die Frucht. Und wir kennen Galater 5, 22, die Frucht des Geistes, ja, was da aus dem Leben eines Kind Gottes kommt. Schlussendlich geht es darum. Es geht nicht nur darum, vielleicht wie tief und genau ich irgendwelche theologischen Wahrheiten erkannt habe. Auch das ist wichtig. Aber es kann sein, dass du viele Wahrheiten erkannt hast und dass dennoch keine Frucht in deinem Leben zu sehen ist. Also wir sehen, dass da eine andere Priorität gesetzt wird in der Schrift. Es heißt ja auch in 1. Korinther 13, ja, wenn ich alle Erkenntnisse besäße, aber keine Liebe hätte, dann wäre es, er sagt, da wäre es nichts. Nicht wenig, nichts. Also da wird eine klare Priorität gesetzt. Es kann sein, dass man alle Erkenntnisse hat, dass man jeden Vers in dreifacher Weise auslegen kann. Und ich will nicht das schlecht reden, aber ich meine einfach nur, die Priorität ist eben eine andere, die in der Schrift uns gezeigt wird. Erkenntnis ist Stückwerk, wir wachsen alle miteinander und wir erkennen stückweise. Keiner von uns kann sagen, ja, ich habe alles so erkannt, wie es erkannt werden soll und so, ich habe die maximale Stufe erreicht. Nein, das wird im Himmel sein, dass wir dann vollkommen sehen, aber wir sind jetzt in einem Prozess des Wachstums. Wir erkennen stückweise, es kann manchmal auch sein, dass wir jahrelang über gewisse Themen gedacht haben, dann ändern wir unsere Meinung, also wir sehen das ja. Und wir werden vielleicht auch in den nächsten 5 Jahren in gewissen Bereichen noch tiefer und genauer erkennen und uns korrigieren und so weiter. Und das muss uns immer bewusst sein in dem. Und das hilft auch im Umgang miteinander, dass man sieht eben, es liegt nicht nur daran, alle Erkenntnisse zu haben, sondern die Bibel setzt diese Priorität auch auf die Liebe. Auf die Gesinnung Christi, können wir sagen. Es heißt ja, wir sollen so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Die Gesinnung Christi, die Denkweise unseres Herrn Jesus, der sich tief, tief gebeugt hat, der Gott gleich war und Mensch geworden ist. Und ich habe es selber oftmals erlebt, Wir arbeiten ja als das Missionswerk Werde Licht, arbeiten wir mit vielen Gemeinden zusammen. Diese Gemeinden sind natürlich alle, ich sag mal, unter die bibeltreuen Gemeinden einzuordnen. Was meine ich damit? Wir wollen jetzt nicht zu einer Ökumene werden, wo es Hauptsache, ja, Christ, okay, komm mit rein ins Boot. Nein, sondern wir haben schon ein Glaubensbekenntnis und wir sind in dem Rahmen der bibeltreuen Gemeinden. Aber es gibt unterschiedliche Sichtweisen innerhalb dieser Gemeinden. Das ist ja kein Geheimnis. Und die arbeiten mit. Man ist sich vielleicht nicht in allen Detailthemen der Bibel eins. Was die Evangelisation betrifft, ist gar keine Frage. Aber es gibt eben gewisse Themen, wo man sich auch unterscheidet. Aber ich habe gemerkt, dass eben unsere Einheit nicht nur darin definiert wird, dass man in allen Lehrfragen genau das Gleiche sagt. Weil ihr kennt es sicherlich auch, da kann sogar eine Person sein, die stimmt mit allen Lehrfragen überein, die man hat, sage ich mal, man ist damit stimmt überein und man merkt, da ist doch dennoch keine Einheit. Auch das gibt es. Das heißt, die Einheit wird nicht nur mit Lehrthemen definiert. Das ist ein Punkt davon, klar. Und es gibt auch manche Punkte, wo man sagt, nein, hier können wir uns ganz klar nicht eins machen. Das gibt es auch, wo man einfach sieht, okay, das ist ein zu wichtiges Thema oder ein grundlegendes Thema. Das gibt es auch. Aber es gibt eben auch viele, viele Themen. Und wir haben es gemerkt, dass wir dennoch eins sein können mit vielen Gemeinden, obwohl wir vielleicht nicht in allen Punkten die gleiche Lehrmeinung haben. Und doch sind wir völlig eins, können gemeinsam in Einheit dienen, weil wir sehen eben, dass das, was unsere Einheit definiert, oftmals andere Punkte sind. Epheser 3 sagt es ja, wir haben ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater und so weiter. Also wir sehen, die Einheit wird mit anderen Themen klar und deutlich definiert. Ja, das war nur kurz am Rande, aber hier in Markus 11, ja, hat der Herr dieses Verlangen nach Frucht und er sieht leider nur Blätter. Du hast den Namen, dass du lebst und du bist doch tot. Und jetzt kommen wir zu Vers 2. Es geht um den Schlafzustand, der mit dem Totenzustand verglichen wird. Vielleicht einfach nur ein paar Gedanken zu einem Schlafzustand. Das Gefährliche bei einem Schlafzustand ist der, dass man nicht merkt, wann man einschläft. Das ist ein sehr gefährlicher, das ist der Faktor, der diesen Zustand so gefährlich macht. Wir kennen es ja, ne? Man ist auf der Couch oder so und dann nickt man kurz ein. Man hat es gar nicht gemerkt. Ne? Man merkt es erst, wenn man aufsteht. Das ist bei vielen Kindern Gottes auch so. Nach Jahren stehen sie auf und sagen, hätte ich doch nur vorher. Ach, hätte ich doch vorher. Und dann wird vielleicht, ja, wird diese verlorene Zeit einem so kostbar. Also man merkt es nicht, wenn man einschläft. Und was wir auch sagen müssen, es ist ein Unterschied, wenn du auf der Couch kurz einnickst und vielleicht deinen Zahnarzttermin verpasst hast, als wenn du beim Autofahren einschläfst und vielleicht ein großer Unfall entsteht. Also die Auswirkungen sind einfach anders. Das Einschlafen ist gleich, aber die Auswirkung ist ganz anders, wenn du auf der Couch einschläfst oder eben beim Autofahren einschläfst. Und wir dürfen nicht vergessen, die Bibel sagt, wir sind hier in einem Kampf hineingestellt. Das ist ein geistlicher Kampf, in dem wir uns bewegen. Die Bibel sagt, die ganze Welt befindet sich im Bösen. Das ist eine Realität. Das wollen uns oft die Medien, das alles will uns da was anderes erklären. Aber das ist eine geistliche Realität, dass wir, kann man sagen, in Feindesland sind. Also nicht politisch gesehen, sondern ich meine einfach nur, das alles, was um uns herum ist, das ist vom Geist dieser Welt. Und die Bibel sagt, alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, der Hochmut des Lebens, die Augenlust, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und auch da kann es ganz andere Auswirkungen haben, wenn man eben einschläft mitten im Kampf. Ich meine, im Krieg zu schlafen, ist immer mit Gefahr verbunden. Und diese Gefahr wird auch hier genannt. Die Bibel fordert uns an unzähligen Stellen dazu auf, wachsam zu sein, zu wachen und zu beten. Sehr viele Stellen. Der Herr Jesus selber spricht sehr viel über die Wachsamkeit, die wir im Glauben haben sollen. Verbunden mit dem Gebet, weil das Gebet eben auch etwas ist, was uns wach hält im Glauben. Und diese Stellen werden ja nicht einfach so gesprochen, weil keine Gefahr da ist. Diese Stellen werden ja eben gesprochen, weil der Herr Jesus genau weiß, dass reale Gefahren da sind für Kinder Gottes. Und er fordert sie auf, zu wachen und zu beten, wach zu sein, nicht einzuschlafen, nicht schläfrig zu werden, sondern eben zu wachen. Es gibt aber noch ein Merkmal von einem Schlafzustand. Und zwar, na klar, die Zeit geht anders vorbei, die Zeit geht schneller rum, man ist in seinen Träumen, ja, man hat sich vielleicht da irgendeine Illusion entwickelt, das ist das, was ich meinte, du hast deine eigene Beurteilung von dir selbst, vielleicht selbst von deiner Familie, und ich habe es oft erlebt, dass Kinder Gottes, die wach geworden sind, auf einmal auch selbst ihre eigene Familie ganz anders beurteilt haben wie vorher. Man dachte, es ist alles in Ordnung, ja, man liest vielleicht mal mit den Kindern mal kurz in der Kinderbibel und so, spricht ja noch das Gebet vor dem Essen, also man hat das so beurteilt, man hat das gar nicht so erkannt. Aber dann, wo man wirklich wach geworden ist, wieder ganz neu, und wir werden gleich kurz gucken, auch wie man eben wach wird, denn so schnell, wie man einschlafen kann, so schnell kann man auch wieder aufstehen. Und das kennen wir ja. Manchmal reicht ein Wecker aus und man ist wieder wach, man geht hoch. Also wir sehen, man kann schnell einschlafen, man kann schnell aufstehen. Man kann aber auch weiter schlummern. Man kann immer wieder auf Schlummern drücken und dann gehen wieder Stunden vorüber. Und ich weiß nicht, wie das in deinem Leben aussieht. Vielleicht kommst du in die Versammlung und du wirst wachgerüttelt. Da kommt ein ermahnendes Wort, ein Wort, was dich trifft. Und du merkst, du bist gemeint. Die Frage ist, wachst du auf oder drückst du auf Schlummern? Ich schlafe weiter. Noch ein bisschen. Und die Bibel sagt in Sprüche, ein wenig schlummern, ein wenig Schlaf. Und die Armut kommt über dich, ohne dass du es merkst. Schneller, wie du denken kannst, kommt die Armut. Ja, auch geistliche Armut, nicht nur materielle Armut. Wie gehe ich um, wenn dieser Weckruf erschallt, wenn das Wort Gottes mich anrührt, wenn das Wort Gottes, ja, wenn Gott selbst seine Finger auf wunde Stellen meines Lebens legt, vielleicht Dinge, die in Ordnung gebracht werden sollen, Dinge, wo man einfach weiß, da ist eine Person und ich muss dieses Verhältnis in Ordnung bringen. Wie gehe ich mit solchen Dingen um? Drücke ich auf Schlummern, schlafe ich weiter? Oder bin ich wirklich bereit, dort wach zu werden, aktiv zu werden? Das nächste Problem von einem Schlafzustand ist eben, dass man nicht mehr mitbekommt, was um einen herum geschieht. Wir kennen das. Jona, Kapitel 1. Er war ja auch ein Schlafender. Vers 5 und 6. Ich denke, den Kontext kennt ihr, wo er im Schiff ist und um ihn herum, wir lesen mal Vers 4 auch, aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Also hier ist eine akute Gefahr. Das Schiff drohte zu zerbrechen. Warum? Weil es war Sturm. Vers 5, da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Was tut Jona? Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. Also wir sehen, der Jona hat gar nicht mitbekommen, was um ihn herum geschieht. Dieses Schiff ist am Zerbrechen. Er ist in Lebensgefahr und er schläft. Er schläft fest im untersten Schiffsraum. Viele befinden sich in diesem Zustand. Und das kann man anhand der Schrift belegen. Matthäus 25. Es waren eben nicht nur die 5 klugen Jungfrauen am Schlafen, sondern es waren auch die 5 Törichten nicht nur am Schlafen, sondern es waren auch die 5 Klugen, die am Schlafen waren. Das heißt, alle wurden schläfrig. Also wir sehen, das ist eine ganz reale Gefahr für uns in unserer heutigen Zeit, gerade in dem Kontext hier in Deutschland, auch besonders im Wohlstand, dass wir sehr stark dazu geneigt sind, schläfrig zu werden. Und wir bekommen nicht mehr mit, was um uns herum geschieht, was da gerade los ist. Im Römerbrief sagt er, als solche, die die Zeit verstehen, verstehen wir überhaupt noch die Zeit? Sehen wir, was um uns herum geschieht? Können wir das überhaupt noch richtig einordnen? Vielleicht selbst in meinem eigenen familiären Zustand, wie ich vorhin auch kurz erzählt habe, wo Menschen erweckt wurden, ganz neu erweckt wurden, haben sie auf einmal auch ihren familiären Zustand ganz anders beurteilt. Erst dann haben die den Zustand ihrer Frau, den Zustand ihres Mannes ganz anders erkannt, den Zustand der Kinder. Wir sehen einen Hohepriester Eli, wie er mit seinen Kindern umgegangen ist, obwohl da schwerwiegende Sünde im Spiel war. Ach, mach doch nicht so, meine Kinder. Und das war, er war am Schlafen. Der wusste gar nicht, was da gerade geschieht. Es war einfach eine Beurteilung aus dem Schlaf heraus. Und das soll uns, liebe Geschwister, nicht passieren. Wir sehen, es ist wirklich, ja, es gibt einige, die am Schlafen waren. Vielleicht noch eine Stelle, Apostelgeschichte 12. Also mir wurde ja keine Zeit genannt, das ist manchmal gefährlich bei Orientalern, deswegen vielleicht so eine kurze Einordnung. Wie viel Zeit habe ich ungefähr? Okay. Apostelgeschichte Kapitel 12. Petrus war auch am Schlafen, Vers 6. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten mit zwei Ketten gebunden und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte in dem Raum, erweckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Ich will Petrus nicht negativ reden, das ist jetzt einfach, man könnte es auch positiv auslegen, er ist in Lebensgefahr und er hat eben diesen Frieden zu schlafen. Das ist auch richtig. Ich will nur auf einen Punkt hinaus. Petrus, also in diesem Thema, was wir gerade haben, dem Kontext zu betrachten, Petrus ist am Schlafen in der Nacht. Also man schläft ja eigentlich in der Nacht. Das zeigt wiederum ein Merkmal des Schlafzustandes. Es ist biblisch gesehen ein Zustand der Nacht. Judas ging raus, um Jesus zu verraten, es heißt, und es war Nacht. 1. Thessaloniker sagt es auch, ja, wir sind Kinder des Tages, die Schlafenden schlafen bei Nacht. Also wir sehen, auch damit wird der Zustand verknüpft. Hier, Petrus schläft in jener Nacht und dann kommt ein Engel des Herrn hinein, ein Licht erglänzt in diesem Raum, aber dieses Licht reicht eben nicht aus, um Petrus aufzuwecken. Wir können es so sagen, wie ich vorhin gesagt habe, du kommst in die Versammlung, Gott spricht zu dir durch ein Wort, es wird ein Wort gepredigt, du merkst, du bist gemeint, dein Zustand wird in das Licht Gottes gestellt und die Frage ist, reicht das, um wach zu werden? Bei einigen ja. Sie sind bereit, sich zu korrigieren, bereit, das für sich anzunehmen und dementsprechend zu handeln. Bei anderen leider nicht. Sie drücken eben auf Schlummern und schlafen einfach weiter. Dann kommt hier der nächste Schritt. Der Engel des Herrn weckt Petrus auf durch einen Schlag an die Seite. Und das kann durchaus schmerzhaft sein, einen Schlag an die Seite zu bekommen. Das wünsche ich keinem, aber das ist eben eine Realität. Wir haben selber vor kurzem erst, also vor einigen Monaten oder vielleicht ein bis zwei Jahren, ein Zeugnis gehört. Es war eine russlanddeutsche Familie aus unserer Gegend, hatten einen Sohn. Ich weiß nicht, Jonah hieß der war ungefähr 8 bis 9 Jahre alt. Die ging auch in eine Gemeinde dort und das sah alles gut aus. Und dieser Junge bekam die Diagnose Krebs mit 8, 9 Jahren. Und eigentlich haben die Ärzte ihm keine Chance mehr gegeben. Die haben gesagt, wir können eine Chemo machen und wir schauen, was daraus wird. Wir hoffen so das Beste. Und das war natürlich für die Eltern ein Schlag an die Seite. Und die Eltern, also das, was ich sage, das haben sie selber bezeugt. Die Eltern waren auch dann bei uns in der Gemeinde, viele Gemeinden dort haben für sie gebetet. Und sie haben dann Zeugnis gegeben und haben dann gesagt, wir haben jetzt erst erkannt, was wir all die Jahre gemacht haben. Also durch diesen Schlag an die Seite sind sie wach geworden und sie sagen, wir haben die Zeit eigentlich nur für uns selbst gelebt. Es ging gar nicht mehr um den Herrn. Wir waren in der Gemeinde, klar. Wir haben auch unsere Andachten zu Hause gemacht und so das, was einem zu einem Christenleben, sage ich mal, wo man weiß, es sollte irgendwo dazugehören. Aber wir haben uns nur um uns selbst gedreht. Also sie haben bekannt, wir waren am Schlafen gewesen. Und durch diese Situation wurden sie wach und sie bezeugten, ja, das ist einerseits die schlimmste Zeit unseres Lebens und doch ist es geistlich gesehen die beste Zeit, eine erweckte Zeit, wo sie wieder ins Gebet gegangen sind, gefleht haben, wo sie das Wort Gottes als tägliche Speise, als Trost für ihre Seelen gelesen haben. Obwohl es die schlimmste Zeit war und der Herr hat Gott sei Dank diesen Jungen geheilt. Sie kam dann auch durch diese Schemo und das alles hat der Herr das gebraucht. Er war gesund, er ist gesund, der ist eben nicht gestorben und er hat auch Zeugnis davon gegeben und die Eltern auch. Aber wir sehen, das kann manchmal ein Schlag an die Seite sein. Von meinem Cousin, die Frau, sie ist auch 18, 19 Jahre alt, sehr jung, jetzt mittlerweile älter, aber damals. Und sie bekam auch auf einmal die Diagnose auch Krebs. Zwei Kinder. Das war natürlich ein Schlag an die Seite. Und sie bekannte genau das Gleiche. Sie bekannte, ich war am Schlafen. All die Jahre, ich war am Schlafen gewesen. Jetzt hat mich Gott durch diesen Schlag aufgeweckt. Es ist schmerzhaft, es hat wehgetan. Aber ich bin wach geworden und sie bezeugte mit ihren eigenen Lippen, das ist die beste Zeit, die ich in meinem Glaubensleben habe. Und sie war, also keine Haare mehr, ne, unter Schemo und alles. Und sagt, das ist die beste Zeit, die ich in meinem Glaubensleben erlebt habe. Wie kann das sein? Eben weil diese Personen durch diesen Schlag an die Seite wach wurden im Glauben. Auf einmal haben sie wieder angefangen, sich ganz, ganz fest an das Wort Gottes zu klammern und das Wort Gottes wirklich im Glauben aufzunehmen. Aber es ist eben mit Schmerzen verbunden und es muss nicht immer so weit kommen. Es sollte doch ausreichen, wenn wir unter das Licht Gottes gestellt werden, mit dem Wort Gottes, vielleicht auch durch eine persönliche Ermahnung von einem Bruder, einer Schwester, dass wir bereit sind, die Demut haben, uns korrigieren zu lassen. Auch wenn wir manche Dinge nicht sofort erkennen, dass wir dann zumindest bereit sind, auch wenn ich es selber nicht erkenne und das nicht bejahen kann, worin ich ermahnt werde, zumindest die Demut zu haben, zu sagen, okay, ich nehme das und ich prüfe es einfach vor dem Herrn. Offen und ehrlich, ich beurteile es einfach vor dem Herrn. Und das haben wir oft erlebt, auch im persönlichen Gespräch, wo man ermahnt hat oder auch ermahnt wurde, wo die Person das erstmal nicht angenommen hat, aber die Person zumindest die Ehrlichkeit hatte zu sagen, ich erkenne es nicht, ich kann es nicht bejahen, aber ich will es mit ins Gebet nehmen. Und erstaunlicherweise dann nach einer Zeit doch diese Person angefangen hat, auf einmal sich zu korrigieren. Erst vor 2 Tagen habe ich eine Nachricht von einem Bruder bekommen, der sagte, Bruder, ich habe dieselbe Situation gesehen, ja, da ist etwas vorgefallen mit ihm und einem Bruder, ich habe dieselbe Situation gesehen vor meinen Augen und dieses Mal hat der Herr mir einfach die andere Perspektive gezeigt. Und zwar nicht von meinem Blickwinkel, sondern wie hat sich eben der Bruder gefühlt, mit dem ich diesen Konflikt hatte und er hat sich tief darunter gebeugt. Das hat er vorher nicht erkannt. Aber in dem Moment, wo der Herr ihm dann einfach einen Perspektivenwechsel gegeben hat auf die gleiche Situation, konnte er sich darunter beugen. Also das Wort Gottes, das Licht Gottes möge uns doch ja, zur Korrektur führen. Wir gehen zurück zu unserem Text, Offenbarung. Werde wach und jetzt kommt ein Auftrag und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. Also das Wachwerden ist mit einem Auftrag verbunden, das Übrige zu stärken. Wenn du wach wirst, geht es eben nicht mehr darum, dass du für dich selbst lebst. Sondern wir sehen, jetzt wird hier dein Blick auf das Übrige, auf deinen Nächsten gerichtet. Das ist übrigens ein Kennzeichen eines erweckten Christen, wo er nicht einfach egozentrisch sein Leben lebt und er sieht nur seine Bedürfnisse und er sieht nur das, was ihm gefällt oder nicht gefällt und das, was er haben will oder nicht haben will, sondern ein erweckter Christ, einer, der wirklich wach geworden ist, man wird es daran sehen, dass es geht ihm um das Übrige. Es geht um Gott und seine Nächsten. Das Übrige. Und hier wird auch etwas genannt, das im Begriff steht zu sterben, ich will das gar nicht weiter kommentieren, aber das Übrige, wir könnten es so sagen, das in akuter Gefahr ist. Keine unreale Gefahr, sonst wird die Bibel das nicht sagen. Das ist, hier ist eine reale Gefahr und jetzt wache auf und stärke eben das. Haben wir in unserer Gemeinde, in unserem christlichen Kontext noch den Blick für unsere Nächsten, für unsere Brüder und Schwestern? die wirklich in Gefahr sind, die vielleicht in Nöten sind, in Problemen innerhalb ihrer Ehe, ihrer Familie, vielleicht ganz andere Dinge in ihrem Arbeitsumfeld und ja, sie stehen im Begriff zu sterben. Haben wir da wirklich diesen Blick für zu sagen, okay, ich möchte anfangen, ein Segen zu sein für meinen Nächsten. Ich habe jetzt vielleicht all die Jahre für mich gelebt und das ist alles schön, alles gut, aber jetzt will ich anfangen, wirklich meinen Nächsten vor Augen zu haben. Und das ist eigentlich, wir kennen das im ganzen Neuen Testament, ist es eben Blick, wird uns dieser Blick gegeben, schaue auf deinen Nächsten. Paulus sagt es im Timotheusbrief, sie suchen alle das Ihre und nicht das, was Christi Jesu ist. Also wenn Paulus sagt alle, dann sollte dieser Vers auch uns alle ermahnen, weil eben alle damit hineingehen. Sie suchen alle, also die Mehrheit sucht eben nicht das, was des Nächsten ist, sondern sucht einfach nur seinen eigenen Vorteil. Hauptsache mir geht es gut und ja, Hauptsache meine Familie ist geistlich dabei und alles ist schön und gut. Aber sehe ich das Übrige und setze ich mich da ein zu stärken? Ich überspringe ein bisschen was, Vers 3. Jetzt erinnert er sie daran, denke daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es. Also du hast empfangen, du hast gehört, bewahre es und tue Buße. Wenn du nicht wach wirst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Also wir sehen, der Zustand des Wachwerdens, das geht manchmal genauso schnell, wie man auch eben einschlafen kann. Das erfordert jetzt nicht einen jahrelangen Prozess, wo du jetzt gewisse Punkte abarbeiten musst, sondern hier wird ganz einfache Lösung genannt. Und ich denke, wir sollten einfältiger werden im Glauben manchmal. Tue Buße. Korrigiere dich. Bringe das in Ordnung, was Gott dir zeigt. Und dann wirst du wach werden. Ganz einfach. Du wirst wach werden, indem du Buße tust. Über was? Über das, was du gehört hast. Über das, was du empfangen hast. Und ich weiß nicht, was du in den letzten Wochen, Monaten gehört hast. Was der Herr dir, das kannst du nur selber beurteilen. Was der Herr in die Tiefe deines Herzens gesprochen hat. Vielleicht sind da gewisse Bereiche, weder die Ältesten der Gemeinde noch vielleicht enge Geschwister kennen diese Dinge. Die kennst du vielleicht nur selber in deinem eigenen Herzen. Die Bibel sagt auch an einer Stelle, dass den Kummer kennt nur das eigene Herz. Und ich weiß nicht, was da in deinem Herzen ist. Aber du weißt es. Und wenn du da wirklich bereit bist, das, was du da gehört hast, was du da empfangen hast, dass du da bereit bist, Buße zu tun, dich korrigieren zu lassen. Und jetzt gehen wir wieder darauf zurück, das, was Gott dir gezeigt hat, so zu sehen, wie Gott es sieht. Es kann sein, dass du das gar nicht so schlimm findest. Das war ja gar nicht so schlimm. Aber lerne doch, das so zu sehen, wie Gott es sieht. Und dann wirst du manchmal merken, Dinge, die du gar nicht schlimm gefunden hast, auf einmal siehst du es, wie Gott es sieht und es wird grausam vor dir, ekelhaft, du wirst dich davon distanzieren. Und genau das ist mit Buße verbunden, sich so zu sehen, wie Gott einem sieht. Psalm 51 und 32 bezeugen es auch klar, wie auf einmal ja, die Person die Sünde so sieht, wie Gott es sieht und sich darunter beugt, unter dieses Gericht Gottes beugt und Gott um Vergebung seiner Sünden betet. Und dann auch die Vergebung dankbar annimmt. Und da scheitern leider auch viele. Sie beten um Vergebung, aber nimmst du das auch an, die Vergebung Gottes, im Glauben, indem du dafür dankst und sagst, ja, ich habe die Vergebung angenommen. Ich weiß, mir ist vergeben. Das wird genauso in dem Bußpsalm gesagt. Er nimmt die Vergebung an. Und dadurch geschieht eben ein Wachwerden. Und das ist oftmals ein Prozess, den wir täglich, wir leben ja in einer täglichen Reinigung. Das ist ein täglicher Prozess. Spurgeon sagte, ein Christ lebt in dauerhafter Erneuerung. Dauerhafte Erneuerung. Das ist ein Prozess, der findet dauerhaft statt, indem man eben immer wieder von Gott gereinigt wird und geheiligt wird. Johannes 15, da heißt es, jede Rebe an mir, die Frucht bringt. Er spricht nicht von Reben, die keine Frucht bringen, die Frucht bringen. Was passiert mit diesen? Die werden gereinigt, damit sie jetzt noch mehr Frucht bringen. Und das ist ein Prozess, der findet unser Leben lang statt. Und lasst uns nicht Gott aus der Schule laufen, sondern in diesem Reinigungsprozess weiterhin bleiben und wach sein und wach werden. Und wenn du nicht wach wirst, wenn du weiter schlummerst und schlummerst und schlummerst, so kann es sein, wie es hier heißt, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Ich denke nicht unbedingt, dass hier von der Entrückung gesprochen wird, sondern es geht hier um dieses persönliche Kommen, über dich kommen, dieses persönliche. Es kann durchaus sein, dass wir wissen nicht, wann unsere letzte Stunde ist. Wir wissen das nicht. Der Tod kommt nicht mit Terminkalender, sondern es kann sein, wir haben es ja oft auch selber erlebt, vielleicht ihr auch, wo ihr einfach einen lieben Menschen verloren habt. Wir wissen eben nicht, wann diese letzte Stunde kommt. Das gibt uns eine Erwartung, ja, wir müssen bereit sein. Wir müssen bereit sein, unabhängig von unserer theologischen Meinung. Es gibt ja, ach, wann kommt der her, kommt der mittendrin, kommt er vorher, nachher, kommt er irgendwann anders. Unabhängig erstmal von dem ganzen theologischen, alle Zeit bereit zu sein, weil ich weiß ja nicht, wann meine letzte Stunde schlägt. Das ist ja genauso eine Ermahnung. Alle Zeit bereit zu sein, zu sagen, okay, ich will das Verhältnis vor Gott alle Zeit in Ordnung haben. Ich meine absolut damit keinen Perfektionismus. Ich meine damit nicht, dass man ja in diesem Sinne perfekt sein muss. Meine ich gar nicht. Sondern auch mit den Sünden, aber die in Ordnung gebracht sind vor dem Herrn, bereinigt sind vor dem Herrn, dass wirklich dieses Verhältnis stimmt. Und wenn dieses Verhältnis stimmt, ja, des Kreuzes, dann wird immer auch dieses Verhältnis in Ordnung sein. Das können wir nicht voneinander trennen. Wenn dieses Verhältnis zwischeneinander nicht stimmt, dann hat das Auswirkungen auf das Verhältnis mit Gott. Ja, ich komme zum Schluss, Vers 4, ich werde es auch nicht nochmal zum Ende führen, aber Vers 4 ist doch nochmal wichtig. Doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Ich weiß nicht genau, wie viele Personen in dieser Gemeinde waren in Sardes. Ob sie so groß war wie hier, ob es vielleicht mehrere waren, vielleicht eine Gemeinde mit 200 Mitgliedern, wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist eben, dass es nicht die ganze Gemeinde war, die bereit war für den Herrn, sondern es waren diese einige wenige Namen, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und die, wo der Herr Jesus sagt, die mit ihm wandeln werden in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Es war nicht die Mehrheit der Gemeinde. Das muss uns genauso bewusst sein. Es ist nicht die Mehrheit. Es ist, der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Wenige sind es, die ihn finden. Und das Erschreckende finde ich aber hieran, er spricht es eben nicht zur Welt. Er spricht es hinein in eine Gemeinde. Jetzt stellt euch mal vor, ihr bekommt auf einmal so einen Brief oder so und dann wird gesagt, ja, unter euch sind einige wenige Namen, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Das würde mich erschrecken, auch in unserer eigenen Gemeinde. Aber das steht hier. Wenige Namen unter euch, die wenigen, die wirklich ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie sind es, die mit mir wandeln werden in weißen Kleidern. Jetzt sind da vielleicht Gemeinden, hunderte Menschen und der Herr sagt, das sind die wenigen auch hier, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und dieser Spreu wird irgendwann vom Weizen getrennt werden. Das ist nicht in erster Linie nur unsere Aufgabe. Manche Dinge sehen wir auch gar nicht, ne? Und wissen gar nicht, was da ist. Aber Gott sieht alles. Er kennt unsere Werke. Und ja, möge der Herr uns da wirklich vorbereiten, aufwecken, uns wach halten. Und dass, ja, dass dieses Wort nicht über uns ergeht, einige wenige Namen, sondern dass wir wirklich alle miteinander einmal im Himmel bei dem Herrn sein werden und uns wiedersehen. Amen.